Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Ich habe mir jetzt erstmal einen Cappuccino gemacht, denn bei diesem Thema heute müssen wir auch versuchen, die Ruhe zu bewahren. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Glauben. Die Folge heute wird wahrscheinlich wie kaum eine andere Folge sein, so mitten für unseren Alltag, für unseren Glauben im Alltag. Denn das ist ja das Ziel meines Podcasts, dass ich mit dir über Dinge rede und die Frage stelle, wie können wir einfach glauben? Wie kann es gehen in einer Zeit, die immer komplexer, komplizierter wird, einfach in Anführungszeichen zu glauben? Und heute die Folge bzw. die Überschrift Ampel Amsterdam US-Wahl, eine Welt aus den Fugen? Fragezeichen. Bevor wir der Frage nachgehen, will ich dich einfach auf den Stand holen, was mir wichtig ist bei dem Thema. Ich denke, was Ampel und US-Wahl betrifft, da wirst du sofort mit einsteigen. Bei Amsterdam kann es sein, dass du vielleicht ein paar Fragezeichen im Kopf hast. Zum einen die US-Wahl. Donald Trump ist Gewinner. Er hat die Präsidentenwahl gewonnen. Und ich will mich an dieser Stelle überhaupt nicht politisch äußern. Ich will nicht pro oder contra sein. Darum geht es mir gar nicht. Sondern mir geht es eher darum, und das hast du in den Medien sicherlich auch gelesen und mitbekommen, dass jetzt schon ganz viele so eine Weltuntergangsstimmung skizzieren und so ein bisschen Schnappatmung bekommen. Ich frage mich, was wäre gewesen, wenn Kamala Harris die Wahl gewonnen hätte, wäre das genauso gewesen oder nicht? Das ist natürlich jetzt total aus dem Blauen gefragt oder ins Blaue, besser gesagt, ach immer diese Wortspiele, die nicht funktionieren, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist die Frage, was wäre gewesen, wenn Kamala Harris gewonnen hätte? Nun hat Donald Trump die Wahl gewonnen. Wie gesagt, ich will mich gar nicht äußern, bin ich jetzt pro Trump oder pro Harris. Darum geht es mir gar nicht, sondern mir geht es um die Rezeption. Also mir geht es darum, wie gehen wir, ich sage jetzt mal in Deutschland, auch in anderen Ländern logisch, aber jetzt lassen wir mal den Blick hier, wie gehen wir als Deutsche damit um? Und es gibt wenig positive Stimmen und wenn man so ein bisschen durch die Medien geht, dann hört man ganz viel jetzt schon an skeptischen Aussagen, an pessimistischen Aussagen, an Unverständnis. Ja, manche denken sogar an ganz große Ereignisse, Klimawandel, Krieg in der Ukraine und malen jetzt schon also die Zukunft ganz, ganz schwarz. Das ist eher so der Boden, den ich meine, auf dem wir uns bewegen, wenn es um die US-Wahl geht. Das zweite große Thema ist die Ampel. Unsere Ampelregierung ist vor dem Aus. Olaf Scholz hat, unser Bundeskanzler, hat mit Christian Lindner den Finanzminister entlassen. Die weiteren Minister der FDP sind dann gefolgt, außer einem, der ist aus der FDP ausgetreten und nicht aus der Regierung, Volker Wissing, und ist dadurch jetzt auch im Kabinett geblieben. Aber das war natürlich ein Paukenschlag. Und das ist natürlich auch ein Ereignis. Ich kann mich nicht erinnern, in meinen Jahren, die ich jetzt hier schon auf der Erde bin, sowas in der Art in Deutschland schon mal erlebt zu haben. Neuwahlen ist nicht das wirklich Neue an der Geschichte, sondern ich finde die Art und Weise ziemlich krass. Denn wenn du dir mal überlegst, da ist ein Kabinett, da ist eine Regierung, da ist eine Regierungskoalition bestehend aus drei Parteien. Und ja, es kriselt schon eine ganze Weile, man dümpelt so vor sich hin. Und dann kommt dieser finale Cut und Olaf Scholz, der Bundeskanzler, tritt vor die Presse und tut in dieser Erklärung, die er da abgibt, eigentlich nichts anderes, als auf Christian Lindner rumzuhacken. Jetzt bin ich logischerweise kein Teil des Kabinetts und ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, ob er sachlich damit recht hat. Nur was ich wirklich bedenklich finde, ist, dass ein deutscher Bundeskanzler, der sonst so für seine kühle, sachliche, ja manchmal auch überlegte Art bekannt ist. Ja, Scholzen ist ja in einer negativen Weise in unseren Sprachgebrauch eingegangen. Ja, also erstmal die Dinge aussitzen, aufschieben und so weiter. Aber ich finde, es hat ja auch was Beruhigendes und Ruhiges, was er ausstrahlt. Ja. Also ich will es jetzt gar nicht mal nur negativ sehen. Nur, was ich wirklich bedenklich finde, ist, dass er zwar in der Art, in seinem Auftreten, im Sprachgebrauch relativ sachlich war und ruhig. Aber wie er sich eben auf eine Person eingeschossen hat, auf Christian Lindner, und ihn sozusagen in aller Öffentlichkeit, und ich meine immerhin, er ist Bundeskanzler und hält eine Rede, öffentlich demontiert hat oder es zumindest versucht hat, das hat mir schon zu denken gegeben. Also ganz unabhängig davon, ob ich jetzt diese Parteien gut oder schlecht finde, dass ein Bundeskanzler einen anderen Minister in der Form vorführt und ihn verantwortlich macht für das Scheitern der Regierung, das ist ja der Punkt, dass der eine Minister mit den anderen auch mal ein bisschen herzieht oder so. Ich meine, das ist ja in Deutschland wirklich kein Novum. Und dass es der Bundeskanzler macht, vielleicht schon eher, aber dass man diese eine Person verantwortlich macht für die für den Bruch der Koalition, unserer Regierung, so, das finde ich schon heftig. Und dann das Letzte, wo vielleicht nicht jeder gleich so mit aufspringt und weiß, was gemeint ist, nämlich Amsterdam, Ampel, Amsterdam, US-Wahl, eine Welt aus den Fugen, ist die Frage heute, Amsterdam. Dort war am Donnerstag war ein Fußballspiel Ajax Amsterdam gegen Maccabi Tel Aviv, also eine niederländische Mannschaft gegen eine israelische Mannschaft in der Europa League. Amsterdam hat klar 5-0 gewonnen, darum geht es aber gar nicht, denn im Anschluss an dieses Spiel kam es zu wirklich übelst hässlichen Szenen in Amsterdam. Dort hat nämlich ein israelfeindlicher, judenhassender Mob Jagd gemacht auf die Fans von Maccabi Tel Aviv. Jetzt ist natürlich klar, dass nicht jeder Fan von Maccabi Tel Aviv auch Jude ist. In Israel leben ja nicht nur Juden. Und dennoch waren die Parolen, die skandiert wurden, die Fahnen, die unter anderem auch Palästinenserfahnen und andere Fahnen, die geschwenkt wurden oder Symbole, die eben mitgetragen wurde von dem Mob, komplett eindeutig gegen Israel und gegen Juden. Es wurden auch entsprechende Parolen skandiert. Ebenso haben Opfer, also du musst dir vorstellen, du gehst zu einem Fußballspiel mit deiner Mannschaft zum Auswärtsspiel und dann wirst du durch die Straßen getrieben. Also Autos sind in Mengen reingefahren. Das ist unglaublich, diese Szenen. Und es gibt Berichte und ich habe mir manches angeschaut, obwohl ich sowas eigentlich meide, aber das ist so unglaublich. Menschen haben sozusagen um ihr Leben gebettelt. Sie haben gesagt, ich bin kein Jude, also auf Englisch haben sie es gerufen, ich bin kein Jude, nur um ihr Leben zu retten. Und das mitten in Europa. Ja, aber naja, vielleicht war der Versprecher nicht von ungefähr. Ich meine, Amsterdam, vor wenigen Jahren war ich dort mit unserem Pfarrkonvent. Wir haben dort Kirchen, Gemeinden der Niederlande besucht, waren in Amsterdam, wunderschöne Stadt, haben dort einen Mittag verbracht. Ich habe es doch vor Augen, ja, richtig schön, Krachtenfahrt und so. Und Amsterdam ist ja nun auch von Deutschland nicht wirklich weit entfernt, ja, ist unser Nachbarland, Niederlande. Und diese Szenen mitten in Europa, wie auf offener Straße Judenhass sich darin entlädt, dass Menschen, also wirklich wie in einer Treibjagd durch die Straßen getrieben wurden und Hass gegen Juden und gegen den Staat Israel ganz laut propagiert wurden, das war unfassbar. Also mich hat das regelrecht in der Seele betrübt. Mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, als ich das gesehen habe, mitten in Europa. Unsere Ampelregierung, die Wahl in den USA, beziehungsweise die Rezeption in Deutschland und auch darüber hinaus und Amsterdam, eine Welt aus den Fugen. Ich meine, dazu kommt ja auch noch dein ganz persönlicher Alltag. Also all das, was in deinem Leben ist und wo du sagst, boah, ich habe die Kontrolle nicht. Und es sind auch nicht nur gute Dinge. Wie gehen wir damit um? Ich möchte dir in dieser Podcast-Folge heute nichts anderes tun, als dir 5 Gedanken mitzugeben anhand von 5 Bibelversen. Bevor ich das aber mache, lass mich dir noch einen Gedanken so als Vorbemerkung weitergeben. Denn man hört es ja oft, Aussagen so eben eine Welt aus den Fugen oder was sind das für Zeiten, in denen wir leben oder die Welt ist verrückt geworden. Und ich kann das verstehen, weil wenn wir jetzt noch weiter gucken, Ukraine-Krieg ist auch so ein Thema, was seit 2,5, fast 3 Jahren jetzt schon durch die Medien geht. Denk an Israel, Libanon, Gazastreifen, all das, was dort passiert. Und es ist einfach so, dass gerade in der Welt wirklich viel durcheinander geht, kaputt ist. Nur das als Vorbemerkung, die Welt ist seit dem Sündenfall aus den Fugen. Als Christ glaube ich, dass Gott diese Welt erschaffen hat und dass Wir lesen es ja im ersten Buch Mose, im dritten Kapitel, dass Adam und Eva gesündigt haben und aus dem Paradies vertrieben wurden. Und Theologen, ich weiß gar nicht, von wem diese Aussage kommt, ach, ich liebe Latein, habe ich schon mal gesagt, gell? Es gibt eine tolle Redewendung, und die Lateiner unter uns, die werden die jetzt gleich verstehen. Da heißt es nämlich, vor dem Sündenfall, non posse peccare. Auf Deutsch heißt es ist nicht möglich zu sündigen. Vor dem Sündenfall war es nicht möglich. Das muss ich mir mal vorstellen. Es gab eine Welt, einen Zustand, in dem war es non posse peccare. Es war nicht möglich zu sündigen. Und nach dem Sündenfall, non posse non peccare. Es ist nicht möglich, nicht zu sündigen. Also vor dem Sündenfall, non posse peccare, es ist nicht möglich zu sündigen, es geht nicht, weil die Sünde ist noch nicht in der Welt. Und nach dem Sündenfall, non posse non peccare, es ist nicht möglich, nicht zu sündigen, weil die Sünde eben in der Welt ist und weil die Sünde auch eine strukturelle Macht besitzt. Nicht umsonst im Römerbrief im 6. Kapitel schreibt der Paulus davon, dass wir von der Macht der Sünde befreit sind. Und deswegen, ich möchte überhaupt nichts kleinreden, ja, auch, also weder weltpolitisch oder unsere Gesellschaft betreffend, noch deine persönlichen Challenges, gar nicht, 0,0. Mir ist nur wichtig zu sagen, diese Welt ist seit dem Sündenfall aus den Fugen. Sie ist es nicht erst seit ein paar Jahren oder Jahrzehnten oder Jahrhunderten, sie ist es seit dem Sündenfall. Nur nehmen wir es punktuell oder phasenweise mehr oder weniger wahr. Könnte jetzt zum Beispiel auch noch, habe ich vorhin bei der Aufzählung ganz vergessen, was mich nachdenklich stimmt, die Aufrüstung, die jetzt in den letzten Jahren, vor allem durch den Ukraine-Krieg, aber auch durch das, was wir in Israel erleben, stattgefunden hat. Ich weiß noch, ich bin aufgewachsen als Kind und da bestimmten in den Medien Schlagworte wie Abrüstung oder Kalter Krieg, die ja, Berichterstattung oder die Stationierung von Waffen. Und ich bin eben in einer Zeit groß geworden, Alter, das klingt so spießig, als ob ich so alt wäre, ne, ist auch egal. Also ich bin in einer Zeit groß geworden, in der war die Medienlandschaft, die Nachrichten davon bestimmt, dass eben abgerüstet wurde. Ja, man denke auch an manche Proteste, die es dann damals von einer aufstrebenden Partei namens Bündnis 90 Die Grünen gab, gegen Krieg, so. Und der Kalte Krieg schien vorbei und. So, und jetzt leben wir in einer Zeit, wo ja die Waffenindustrie, Rüstungsindustrie abgeht wie Schmitz Katze. Und sogar bei einem Fußball-Bundesligisten als Sponsor einsteigt. Also, das finde ich schon auch, muss man mit bedenken. Und jetzt sind wir ja noch gar nicht bei deinen ganz persönlichen Katastrophen. Also, Dinge in deinem Alltag, in deinem Leben, wo du sagst, ich weiß nicht, ich kann nicht. Keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Keine Ahnung, wie ich das bewerkstelligen soll. Ich weiß es einfach nicht. Und das ist natürlich sehr individuell und keiner von uns ist da jetzt irgendwie, hat da jetzt das Patentrezept oder so, überhaupt nicht. Aber ich möchte dich bitten, das bei den kommenden Bibelversen, die ich dir mitgebe, einfach mit zu bedenken. Dass es also nicht nur um die großen politischen, weltpolitischen, gesellschaftlichen Themen geht. Nein, es geht auch und vor allem um dich ganz persönlich. Und ich möchte nichts anderes tun, als dir 5 Bibelverse jetzt mitgeben. Ich nenne es 5 Gedanken der Hoffnung in Zeiten wie diesen. Und möchte dir zu diesen Bibelversen einfach ein paar Gedanken teilen. Der erste Vers, um den es geht, der steht in Matthäus 11, Vers 28. Dort sagt Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Sehr wahrscheinlich hast du diesen Vers schon öfters gehört. Also gehe ich davon aus und sehr wahrscheinlich auch schon in meinem Podcast. Jesus sagt, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Und ich bitte dich um nichts anderes, als dass du genau das tust. Dass du in Zeiten, wo du wahrnimmst, wie zum Beispiel jetzt, dass diese Welt aus den Fugen geraten ist, dass du zu Jesus gehst. Er sagt, kommt alle her zu mir. Wenn du das dann weiterliest, wie gesagt, Matthäus 11, Vers 28, und wenn du dann die nächsten zwei Verse 29 und 30 auch noch liest, dann sagt Jesus, ich werde euch Ruhe schenken und Ruhe, Frieden für eure Seele. Und das ist doch das, was wir brauchen in Zeiten wie diesen. Dass wir Ruhe für unsere Seele brauchen. Dort, wo wir diese Fragen haben, wenn wir ins Internet gehen, ne, oder die App öffnen, Tagesschau-App oder was auch immer du an Nachrichtenquellen hast und sagst, boah, was ist nun los in dieser Welt? Dann fängt ja das Gedankenwirrwarr an, die Gedankenspirale, und dann kannst du da alles Mögliche zurechtreimen oder zusammenbasteln. Aber Jesus sagt einfach nur, komm zu mir. Komm zu mir. Komm zu mir, der du müde bist, der du schwere Last trägst. Ich will dir Ruhe schenken. Und deswegen ist meine Bitte, meine dringende Bitte an dich, bau dir jeden Tag Momente ein, in denen du zu Jesus kommst. Wie auch immer dein Tag aussieht, lass es 5 Minuten sein, lass es eine halbe Stunde sein, eine ganze Stunde, aber wo du ganz bewusst zu Jesus gehst, wo du alles andere sein lässt, wo keine Arbeit eine Rolle spielt, keine Medien eine Rolle spielen, selbst deine Familie, wenn du verheiratet bist, wenn du Kinder hast, keine Rolle spielt. Nur du und Jesus. Der eine geht dafür in die Natur raus, eine Runde spazieren, der andere setzt sich in den Sessel und macht sich einen Tee oder zündet eine Kerze an oder egal. Das spielt überhaupt gar keine Rolle, wie du das machst. Wichtig ist nur, mach's bitte. Denn das Wort kennst du sicher auch, Seelenhygiene ist ja so in den letzten Jahren auch immer wieder aufgekommen. Und ich denke mir, hey, wow, die Gesellschaft ist echt schlau. Die nimmt jetzt Themen auf, die Jesus schon längst platziert hat. Und er sagt, komm zu mir, wenn du müde bist, wenn du eine schwere Last hast, wenn dich die Last dieser Welt erdrückt, wenn die Turbulenzen dieser Welt und deiner ganz persönlichen Welt dich niederdrücken, dann komm zu mir. Und deswegen meine herzliche Bitte, dass du das tust. So, und wenn du jetzt sagst, oh, ich habe keine Ahnung, wann ich das machen soll, dann sage ich dir nur, dreh nochmal eine Runde. Dreh nochmal eine Runde. Wir haben alle gleich viel Zeit geschenkt bekommen. Und vielleicht musst du auch ein Opfer bringen, von dem du dann aber merkst, es ist kein Opfer. Es ist die beste Zeit am Tag. Vielleicht stehst du einen Moment früher auf, um diese Ruhe zu haben. Oder du schickst dein Handy, keine Ahnung, abends um XY Uhr schlafen, also machst es aus oder legst es weg, damit du noch, keine Ahnung, eine Viertel, eine halbe, eine ganze Stunde übrig hast vom Tag, ohne Handy, ohne Ablenkung, einfach mit Jesus. Oder du nutzt deine Mittagspause anders oder deinen Weg zur Arbeit, wobei, da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten, denn du bist da ja nie ganz allein. Also entweder fährst du selber Auto oder du hockst im Zug, in der Bahn. Wenn du das schaffst, oder Bus, wie auch immer, wenn du das schaffst, dort wirklich abzuschalten und ganz bei Jesus zu sein, mega, herzlichen Glückwunsch. Ich merke nur, ich glaube, mein Ding wäre es nicht, aber das ist ja auch wurscht. Wenn du das kannst, alles gut, wunderbar, dann mach das. Aber mach es. Mach es. Komm dieser Aufforderung, die Jesus sagt, nach, kommt zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Das ist der erste Bibelvers. Der zweite Bibelvers ist Psalm 37, Vers 5. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Martin Luther hat es übersetzt mit Befiehl dem Herrn deine Wege. Daraus entstanden ist auch dieses große, bekannte Kirchenlied, Befiehl du deine Wege. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Und weißt du was? Wie geht das? Vielleicht sagst du jetzt ja und amen. Ich möchte unbedingt, dass Jesus die Führung meines Lebens übernimmt, gerade in diesen turbulenten Zeiten. Aber jetzt mal, also Hand aufs Herz, Butter bei den Fische, wie der Norddeutsche sagen würde, wie mache ich denn das? Also ich muss ja trotzdem meinen Tag gestalten. Ich muss ja trotzdem zur Arbeit gehen, in die Schule gehen, meine Ausbildung machen, whatever, meine Kinder ins Bett bringen und essen muss ich ja auch noch. Also wie soll das funktionieren? Ich glaube, es hat etwas mit dem Ersten zu tun. nämlich, dass du dir bewusst Zeit nimmst für Jesus jeden Tag. Und dass du in diesen Zeiten es Jesus sagst: Jesus, ich überlasse dir die Führung meines Lebens. Am Anfang ist es eine notwendige Übung. Wenn du das noch nicht so kannst, dann ist das eine notwendige Übung, das Jesus immer wieder zu sagen. Und ganz ehrlich, das ist auch nicht dumm oder das ist auch nicht irgendwie verwerflich, wenn du es immer wieder machst. Nein, steht der Tropfen, hüllt den Stein, sagen wir in Mundart sozusagen. Sag's Jesus immer wieder. Und irgendwann wirst du merken, du musst es ihm gar nicht sagen, du lebst es. Weißt du, ich sage immer wieder, ich habe einen relativ kindlichen Glauben. Wenn Jesus was sagt, was Gutes, dann tue ich das. Also ich meine, immerhin sagt er es ja. Oder wenn es allgemein in Gottes Wort steht, wie jetzt Psalm 37, dann drückt das einfach aus. Mach das bewusst. Weißt du, Worte haben Macht. Das weißt du. Wenn du zu deinem Partner, zu deiner Partnerin sagst, ich liebe dich, dann drückt das etwas aus. Wenn du zu jemandem sagst, ich hasse dich, dann passiert etwas. Worte haben Macht. Und so haben Worte auch Macht, wenn du ganz bewusst ausdrückst, Jesus, ich überlasse dir die Führung meines Lebens, denn ich kann es nicht. Die Turbulenzen dieser Welt, die sind zu heftig. Moment, ich brauche einen Schluck Cappuccino. Deswegen meine ganz dringende Bitte an dich, dass du das tust und dass du das immer und immer und immer wieder tust. Man sagt ja, in der Bibel steht 365 Mal fürchte dich nicht. Das stimmt übrigens nicht. Das ist ein netter Gag, aber stimmt nicht. Aber trotzdem steht es in der Bibel ganz, ganz oft, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Könnte man ja auch sagen, ja Gott, das hast du jetzt schon mal gesagt, ist okay. Ja, wenn du verheiratet bist oder wenn du jemanden liebst, also hoffe ich zumindest, sagst du ihm auch nicht nur einmal, ich liebe dich und sagst dann so, jetzt hast du es gehört, jetzt reicht's doch, oder? Also ich meine, ich muss es ja nicht öfters sagen. Das ist doch Quatsch. Wir müssen Dinge öfters tun und sagen und so auch mit der Führung deines Lebens. Sprech es aus und es wird etwas verändern. Der dritte Bibelvers ist Johannes 16, Vers 33, der erdet uns nämlich. Dort sagt Jesus, hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben, aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben, aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Und an dieser Stelle tut mir leid, ich will nicht auf den zweiten Teil eingehen, sondern auf den ersten Teil. Jesus sagt, hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Weißt du, ganz ehrlich, das, was wir hier erleben, überrascht Gott nicht. Es ist nicht so, dass Gott auf dem Thron sitzt und denkt, ach du meine Güte, was ist da jetzt schon wieder passiert? Hab heute Morgen Nachrichten gelesen, was machen die da auf der Erde? Nein, das überrascht ihn nicht, denn er ist souverän, er ist Herrscher. Und wenn Jesus sagt, ihr werdet auf der Erde viel Schweres erleben, dann deswegen, weil er den Überblick über alles hat und weil er einfach Realist ist. Weil er weiß, es ist so. Natürlich, Jesus sagt das, ja, ich bin ja immer dafür, Bibelstellen in den Kontext zu setzen. Johannes 14 bis 17, diese vier Kapitel, sind die sogenannten Abschiedsreden von Jesus. Dort spricht er sehr ausführlich mit seinen Jüngern, direkt vor seiner Kreuzigung. Und in diesen vier langen Kapiteln, da stehen großartige Sätze drin, und in diesen Kapiteln verabschiedet er sich von seinen Jüngern und er bereitet sie auf die Zeit vor, wenn er weg ist. Und er sagt dann zu ihnen, hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben, aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Also er spricht sie vor allem darauf an, dass sie aufgrund ihres Glaubens, aufgrund dessen, dass sie Jesus nachfolgen, Schweres erleben werden. Also so viel zum Kontext. Aber Jesus sieht ja weiter und er weiß einfach, hier auf der Erde werden wir Schweres erleben. Weißt du, es bringt doch nichts, die Augen zu verschließen vor der Realität. Das ist wie beim Versteckspielen, wenn du dich versteckst und irgendwie kein gescheites Versteck findest und denkst, ich mache jetzt die Augen zu, ich sehe den Finger nicht, dann sieht er mich auch nicht, dann ist es halt einfach Quatsch. Er sieht dich trotzdem. Und es bringt nichts, dir die Erde irgendwie oder das Leben hier auf der Erde irgendwie schön zu reden. Auch als Christen werden wir viel Schweres erleben. Punkt aus, Nikolaus. Das ist einfach so. Und Jesus sagt uns das. Jesus sagt nicht, oh, es wird schon alles gut. Oh. Kennst du diesen Vers, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende? Ich weiß nicht. Manchmal wünschte ich mir, manche Sätze würden nicht gesagt werden. Ende ist alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Ich kenne Menschen, die leiden bis an ihr Lebensende und sterben auch keinen schönen Tod. Dann kann ich glauben, dass das Ende gut ist, wenn die Person bei Jesus ist, aber doch nicht hier auf der Erde. Ich finde, wir glauben, oder was heißt wir, ich will jetzt niemanden vereinnahmen, aber so manche Poesiealbensprüche, die werden irgendwie so rausgehauen und ich denke mir, ey, sag mal, hast du mal überlegt, was es bedeutet? Es ist einfach nicht so. Jesus sagt nicht, das wird sich hier alles in Wohlgefallen auflösen. Hey, und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Nein, Christen haben, seit es Christen gibt, Verfolgung erlebt und wir können hier in Deutschland, in Westeuropa dankbar dafür sein, dass wir keine Verfolgung erleben. Zumindest nicht in der Art, wie das Menschen in anderen, also Christen in anderen Ländern erleben, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden, ins Gefängnis kommen, gefoltert, misshandelt werden, ja sogar getötet werden. Jesus ist Realist. Und weißt du, das ist gut so. Weil, und das ist für mich der entscheidende Punkt, weshalb ich bei diesem Vers auch nur auf den ersten Teil eingehe. Wenn Jesus Realist ist und die Dinge ganz genau beim Namen nennt, dann treffen auch seine Zusagen und seine Verheißungen, die er uns gibt, genau ins Schwarze. Wenn Jesus so ein, wie er ja manchmal hingestellt wird, ne, so ein Revoluzzer-Hippie wäre, ja, was will ich dann mit seinen Aussagen? Die können dann richtig oder falsch sein. Aber wenn Jesus der Realität ins Auge blickt, boah, umso treffender und umso schöner, umso gehaltvoller und wertvoller und kraftvoller sind dann alle seine Verheißungen. Vierte Bibelstelle, 2. Mose 14, Vers 14. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Bleibt ganz ruhig. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Bleibt ganz ruhig. Kontext. Das Volk Israel ist aus Ägypten ausgezogen, wandert durch die Wüste, ist endlich raus aus Ägypten und steht vor einem riesengroßen Meer, durch das sie nicht durchkommen. Und hinter ihnen kommen die ägyptischen Truppen und wollen sie doch wieder einkassieren. Das heißt, sie sitzen in der Falle. Und Mose wendet sich an Gott und sagt, Missverständnis, oder? Also ich meine, immerhin hast du gesagt, du führst uns in die Freiheit und jetzt sind wir hier vor einem riesengroßen Meer. Wir werden untergehen. Ja. Also ich meine, kleine Klammerbemerkung, wenn du dein Leben lang in Ägypten warst und Pyramiden gebaut hast und Steine geschleppt hast, dann hast du nicht schwimmen gelernt. So, Klammer zu. Und deswegen werden wir untergehen und umkommen und hinter uns kommt das ägyptische Heer. Also entweder werden wir ersaufen oder wir werden abgeschlachtet. Danke Gott. Und dann sagt Gott zu Mose, hey Mose, sag dem Volk, der Herr selbst wird für euch kämpfen. Bleibt ganz ruhig. Puh. Cappuccino. Und ich denke mir so, klar, Mose wird jetzt ganz ruhig und gechillt. Ich glaube, mich hätte es schier auf die Palme getrieben. Aber wenn du die Bibel kennst, dann weißt du, Gott behält recht. Gott behält übrigens immer recht. Gott hat sein Volk gerettet, er teilt das Meer, das Volk Israel geht hindurch, ist gerettet, alles gut. Nur Mose wusste das ja in dem Moment nicht. Er wusste es nicht, er wusste nicht, was kommt. Aber weißt du, dieser Vers, der begleitet mich seit vielen Jahren und dummerweise nehme ich ihn nicht immer ernst. Dummerweise versuche ich selber immer wieder in schwierigen Situationen selber zu kämpfen und nicht ruhig zu bleiben. Mach mal ein ganz einfaches Beispiel in unserer Zeit heute. Wenn du dich so ein bisschen auf Social Media rumtreibst, ja, egal, Facebook, Instagram, TikTok, X, whatever, Threads, keine Ahnung, wo auch immer du dich rumtreibst und du siehst dann Posts oder Kommentare, die dich echt zur Weißglut bringen. Was machst du denn? Was machst du denn? Die Tastatur als Waffe verwenden und dagegen feuern? Oder ruhig bleiben? Denn Gott wird für dich kämpfen. Ey, das ist echt nicht einfach. Also für einen Menschen wie mich, der ganz viel mit Worten macht, der viel schreibt, der gerne schreibt, der viel im Internet unterwegs ist, auf diesen ganzen Plattformen. Mich juckt das so oft. Ich verrate dir ein Geheimnis. Ich habe schon ganz viele Kommentare gelöscht, ehe ich sie abgeschickt habe. Das waren die Momente, wo ich mich dann wieder erinnert habe an diesen Vers. Und ich spreche dir zu. Gott wird für dich kämpfen. Bleib ganz ruhig. Das ist leichter gesagt als getan, ich weiß. Aber es bringt nichts, dass du dich, und jetzt meine ich nicht deinen ganz persönlichen Struggles, sondern so diese gesellschaftspolitischen Dinge, die man ja so ein bisschen distanziert auch betrachtet. Es bringt nichts, dass es dich zur Weißglut bringt oder dass du dich verkämpfst. Sag deine Meinung, diskutier mit, mach das alles auf eine gute, auf eine sachliche Art und Weise. Aber verkämpf dich nicht, verkämpf dich nicht. Es lohnt sich nicht. Bleib ruhig und vertraue. Denn du bist ja, erster Vers, Matthäus 11, zu Jesus gekommen, der dir Ruhe schenkt. Zweitens, Psalm 37, du hast ihm die Führung deines Lebens überlassen. Drittens, du weißt, Jesus hat gesagt, wir werden Schweres erleben. Also, es überrascht nicht. Und deswegen viertens, bleib ruhig. Der Herr selbst wird für dich kämpfen. Vielleicht gibt es gerade in deinem Leben so einen Moment, wo du am liebsten, keine Ahnung, Bäume ausreißen würdest und die Dinge selber in die Hand nehmen willst. Keine Ahnung, das kann ja sein. Dann sage ich dir, bleib ruhig. Gott wird für dich kämpfen. Komm zu Jesus und gib ihm deine Last. Überlass ihm die Führung deines Lebens. Sei dir sicher, dass Jesus Realist ist und gesehen hat, dass wir Schweres erleben. Und dann empfange Ruhe von ihm, weil er für dich kämpft. Und jetzt der letzte Vers, der für mich wie so die Conclusio des Ganzen ist. Hiob 19, Vers 25. Und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Ist das nicht cool? Und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Ich finde es großartig. Das ist übrigens der Vers, der auf dem Grabstein meines Vaters steht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wenn du das weißt, dann kannst du allen Kämpfen entgegensehen. Dann kannst du deinen Stand einnehmen in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist. Wenn du weißt, dass dein Erlöser lebt, dann weißt du auch, dass er in dir lebt und dass er dir die Kraft gibt, die du brauchst. Und dass er nicht nur an deiner Seite ist. Das hat er ja versprochen. Jesus hat gesagt, Matthäus 28, Vers 20, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Du musst Jesus nicht bitten, dass er an deiner Seite ist. Er hat's längst versprochen. Also hör auf, ihn um etwas zu bitten, was er eh tut. Nutz die Zeit im Gebet für andere Dinge. Ja, aber er hat gesagt, ich bin an deiner Seite. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Lass es dir nochmal einen Moment so auf der Zunge und im Kopf und im Herz zergehen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass der mich erlöst hat vom ewigen Tod, lebt. Ich weiß, dass der mich erlöst vor den Turbulenzen dieser Welt, lebt. Ich weiß, dass der mich erlöst aus den Leiden dieser Zeit und wenn es in der Ewigkeit ist, er lebt. Und dann dieser letzte Teil. Doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Amen. Keine Turbulenzen, keine irdischen Machthaber, keine Despoten, keine sonstigen Menschen, niemand und nichts hat das letzte Wort außer Jesus allein. Und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Weißt du, mir begegnen immer wieder, auch unter Christen oder in der Gemeinde oder ja, in meinem Job als Pfarrer, jetzt nicht nur in der Kerngemeinde, sondern auch darüber hinaus, ja, wo ich halt tätig bin so als Pfarrer, immer wieder in Gesprächen, wenn man darauf kommt, so Ängste ist vielleicht übertrieben, aber so Gedanken, Sorgen um die weite Zukunft der Welt, so nach dem Motto, geht diese Welt unter durch den Klimawandel und eine Klimakatastrophe ungeahnten Ausmaßes, oder gibt es einen dritten Weltkrieg oder sogar einen atomaren Krieg oder was auch immer, wie geht diese Welt unter? Und ich bin so dankbar, weißt du, ich bin so dankbar dafür, dass Gott uns in seinem Wort das alles schon beschrieben hat, dass es eben nicht so sein wird, sondern dass Jesus wiederkommen wird. Mega, oder? Also das größte Comeback der Geschichte, das wird das Ende dieses Zeitalters einläuten. Und keine Turbulenzen, keine US-Wahl, keine Ampel, nicht einmal so was Schreckliches wie in Amsterdam, kein Krieg weder in der Ukraine noch in Israel, Libanon, Gaza und in den anderen Kriegsgebieten dieser Welt. Kein Krieg, kein Mensch, niemand und nichts wird das letzte Wort haben, sondern einzig und allein Jesus. Und das ist für mich ein riesengroßer Trost in diesen turbulenten Zeiten, denn ich weiß, entweder gehen sie zu Ende oder Jesus kommt wieder. Und das ist für mich ein richtig großer Trost. Und ich hoffe, für dich auch. Ich lese dir am Ende dieser Folge einfach noch einmal diese fünf Verse vor mit Bibelstellen. Vielleicht willst du sie nachschlagen oder dir notieren. Matthäus 11, Vers 28, da sagt Jesus: Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Psalm 37, Vers 5. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Johannes 16, 33. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. 2. Mose 14, Vers 14. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Bleibt ganz ruhig. Hiob 19, Vers 25. Und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Ich hoffe, dass diese fünf Verse und meine Gedanken dazu, diese fünf Gedanken der Hoffnung in Zeiten wie diesen, dir geholfen haben, dass du neuen Mut ergreifst, dass es Glauben in dir entfacht, eine Zuversicht in Gott, mitten in diesen turbulenten Zeiten, in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist. Ja, das ist sie, aber eben nicht erst seit ein paar Jahren, sondern seit dem Sündenfall. Gleichzeitig aber auch in einer Welt, in der du selber ganz persönlich in deinem Leben Leid und Unheil erfährst. Und deswegen, abschließend, bin ich so froh über manche ältere deutsche Worte, nämlich Jesus wird ja in älteren Bibelübersetzungen und Liedern als der Heiland bezeichnet. Und ich finde es ein mega schönes Wort, denn es drückt aus, dass Jesus Dinge heil macht, heil machen kann und heil machen will. Auch und gerade in deinem Leben. Und wenn du denkst, ja, mega Jesus, dass du das tust, dann nimm dir doch jetzt im Anschluss an diesen Podcast gleich einen Moment Zeit. Such die Stille oder mach einfach alle Geräte aus. Und verbring ein paar Minuten in der Gegenwart und mach diesen ersten Schritt, wo Jesus sagt: Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken, denn ich glaube, dass wir alle schwere Lasten tragen und dass wir alle müde werden oder müde sind. Vielleicht nicht jetzt gerade, aber wir kennen diese Phasen. Und wenn es jemanden gibt, von dem du denkst oder es sogar weißt, regelrecht weißt, Mensch, dem würde es gut tun, diese fünf Gedanken der Hoffnung, diese Bibelstellen zu hören, dann leite diesen Podcast, diese Folge gerne weiter. Verlinke sie im WhatsApp-Status, Insta oder wo auch immer. Würde ich mich freuen, wenn es nicht nur dir, der du das jetzt hörst, sondern auch jemandem, an den du jetzt denkst, Hilfe und Trost sein kann in Zeiten wie diesen. Und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es heißt, einfach glauben, und wünsche dir bis dahin Gottes Segen. Ciao. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.